Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen einen Montagmorgen im Frühjahr 2000. Die Kaffeemaschine röchelte. Draußen war es grau. Und ich saß, wie immer, an meinem Platz am Empfang. Ich war damals Prokuristin. Das Herz unseres kleinen Finanzdienstleisters. Wer zu uns kam, traf zuerst auf mich. Ich kannte jeden Kunden beim Namen. Wusste, wer gerade ein Kind bekommen hatte, wer sich scheiden ließ, wer einfach nur reden wollte. Eigentlich komme ich aus einem kleinen Dorf, Tochter des Schmieds. Ich habe mich hochgearbeitet, von der Sekretärin zur Prokuristin. Darauf war ich stolz, aber an diesem Tag, da lag etwas in der Luft. Unruhe, Angst.
Im Jahr 2000 platzte die Dotcom-Blase. Jahrelang hatten Anleger in Internetfirmen investiert, die oft nur aus einer Idee und einer schicken Website bestanden. Die Kurse stiegen ins Unermessliche, bis klar wurde, viele dieser Firmen hatten nie Gewinne gemacht. Der Nasdaq, der wichtigste Tech-Index, verlor in den folgenden 3 Jahren fast 80%. Auch der neue Markt in Deutschland brach ein. Und dann kam 9/11. Und die Angst wurde zur Panik.
Die Leute kamen in Scharen. Schon morgens, bevor ich überhaupt meinen ersten Kaffee austrinken konnte, standen sie vor der Tür. Manche hatten Tränen in den Augen, andere waren rot vor Wut. Ich erinnere mich an Frau Berger, die sonst immer freundlich lächelte. An diesem Tag klammerte sie sich an den Tresen. Ihre Stimme zitterte. »Bitte, Sonja, ich kann das nicht mehr.« Mein Mann schläft schon seit Wochen nicht mehr. Verkaufen Sie alles, bitte. Ich will einfach nur raus, bevor wir alles verlieren. Neben ihr Herr Schuster, der sonst immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte, starrt nur stumm auf den Boden. Ich habe alles reingesteckt, Sonja. Alles. Was soll ich meiner Familie sagen, wenn das weg ist? Es war, als würde die Angst in Wellen durch unser Büro schwappen. Manche schrien, andere flüsterten nur noch. Verkaufen Sie alles, rief ein junger Mann, der erst vor einem Jahr Vater geworden war. Seine Hände zitterten so sehr, dass er kaum das Formular ausfüllen konnte. Ich war keine Beraterin, aber ich war immer da. Ich habe zugehört, beruhigt, manchmal einfach nur einen Tee gemacht. Manchmal habe ich einfach nur die Hand gehalten, wenn jemand nicht mehr weiter wusste. Die Tage waren lang, die Nächte noch länger. Oft saß ich abends im Büro, während draußen der Regen gegen die Scheiben prasselte und sortierte Unterlagen, die sich auf meinem Schreibtisch stapelten. Mein Telefon klingelte ununterbrochen. Kunden, die auch nach Feierabend noch jemanden zum Reden brauchten.
Schon Jahre vor dem Crash gab es Warnsignale. Unternehmen ohne Geschäftsmodell, Bewertungen jenseits aller Vernunft. Aber die Gier, die Angst, etwas zu verpassen, war einfach stärker. Als die Kurse fielen, wollten viele nur noch raus. Doch während Panik verkauft, macht Verluste zur Realität.
Es war eine harte Zeit. Ich hatte ein kleines Kind zu Hause. Mein Mann war Tag und Nacht im Büro. Wir haben uns gegenseitig gestützt. Uns an die Hand genommen, wenn es zu viel wurde. Und wir haben nie aufgehört, an das zu glauben, was wir unseren Kunden immer gesagt haben. Wer investiert bleibt, wird belohnt. Viele haben uns vertraut. Die sind geblieben. Wir haben zusammen gelitten, gezittert, aber auch zusammen gefeiert, als es wieder aufwärts ging.
Die, die geblieben sind, haben nicht nur diese Krise überstanden. Sie haben auch die Finanzkrise 2008, Corona und all die kleinen und großen Rückschläge an der Börse gemeistert. Sie haben gelernt, Krisen gehören dazu. Wer sie aussetzt, wird am Ende belohnt.
Heute leben wir im Ausland. Mein Mann und ich sind Privatiers. Wir leben von unseren Investments und viele unserer Kunden auch. Wir sitzen manchmal zusammen am Strand, stoßen an und lachen über die alten Zeiten. Aber es gibt auch die anderen, die, die damals in Panik verkauft haben, obwohl wir sie immer wieder gebeten haben, ruhig zu bleiben. Viele von ihnen haben sich nie wieder an die Börse getraut. Sie arbeiten heute noch, weil es für die Rente sonst nicht reicht. Ich weiß, es klingt hart, aber ich habe gelernt, Mut zahlt sich aus. Und manchmal ist der größte Mut, einfach nichts zu tun und an sich selbst zu glauben.
Der Dotcom-Crash war für viele ein Schock. Für uns war er eine Lektion fürs Leben. Und für alle, die geblieben sind, der Anfang von etwas Großem. Schön, dass ihr wieder da seid bei der 8. Folge von Investier oder Verlier. Und heute geht es um Panik, Angst, Furcht, all diese Emotionen.
Genau, ich bin die Laura und investiere seit kurzem.
Mein Name ist Lukas und ich habe meine ersten Aktien mit 16 gekauft. Und wir hoffen, das ganz andere Intro hat euch heute gefallen und wir haben euch so ein bisschen in die True Crime Finanzwelt entführt.
Ja, so eine kleine Horrorstory haben wir jetzt erstmal gehört. Was sind deine Emotionen, wenn du das so gehört hast?
Ja, ich hatte schon ein bisschen Gänsehaut, als wir es uns dann nochmal angehört haben. So oder so ähnlich könnte das passiert sein, ne? Und die Realität dessen ist halt schon hart dann in so Momenten, ne? Ist immer alles cool und rosig, wenn die Börse läuft, aber wenn es mal bergab geht, das kann schon ziemlich happig werden.
Ja, mich hat es auch ein bisschen mitgenommen, weil ich mir so dachte, wenn man wirklich so viel Geld investiert hat und dann die Börse so runtergeht, dann ist es echt Panik einfach.
Auf jeden Fall.
Deswegen echt ein cooles Thema, aber bevor wir starten, haben wir wieder natürlich unsere Community gefragt, was sie denn dazu sagt.
Wir haben die Frage gestellt, ist es eher eine Chance oder eine Gefahr, wenn es einen Crash an der Börse gibt?
Genau, und da hatten wir die Eva, die geantwortet hat, dass es eher eine Gefahr ist. Und die Sarah, die meinte, dass es eher eine Chance ist. Und heute erfahrt ihr, ob es eher eine Gefahr oder eine Chance ist.
Sarah, an der Stelle schon mal Hut ab vor deiner Antwort. Also die ist ja wie im Musterbuch. Top, genauso muss man das sehen.
Bevor es losgeht, dieser Podcast ist wie ein guter Freund. Unterhaltsam und informativ, aber kein Finanzberater.
Alles, was du hier hörst, ist unsere Meinung und kein Aufruf, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen.
Dein Geld, deine Verantwortung.
Also denk nach, bevor du dein Sparschwein schlachtest.
Genau. Was gibt's denn? Also wir haben jetzt erfahren, es gibt irgendwie zwei Arten, wie man reagieren kann bei einem Crash, die da wären.
Na, entweder bist du so ein bisschen ängstlich, ne, oder hast sogar Panik schon, oder du bist halt zuversichtlich und freust dich sogar, dass es jetzt Sales gibt an der Börse.
Und zu welchem Typ gehörst du?
Ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch, deswegen, ich habe das selber auch schon erlebt, 2008, 2009, so als Kind, ne. Meine Eltern sind ja Finanzdienstleister und da war bei uns zu Hause Spannung in der Luft ständig, ne? Weil da, ähnlich wie in der Story, die wir am Anfang erzählt haben, da wirklich Leute ständig angerufen haben, wollten verkaufen und dementsprechend gereizt waren meine Eltern auch. Da ging es natürlich um Haus und Hof in dem Moment. Aber zum Beispiel bei dem Corona-Crash war ich total gierig, ne? Da habe ich mir Airbus reingeholt ins Depot, Hyatt Hotels, Allianz habe ich angekauft, JP Morgan Chase und habe da echt meine Sparrate verdoppelt, verdreifacht, alles reingehauen, sogar gar keinen Notgroschen mehr gehabt. Ich war da richtig gierig.
Und hat sich ausgezahlt?
Auf jeden Fall, ja. Ja, das super. War richtig.
Ich habe ja noch keinen Crash miterlebt, aber ich glaube, ich wäre echt so ein Mensch, der ständig, also ich würde auf jeden Fall nicht verkaufen, aber ich wäre auf jeden Fall so ein Mensch, der ständig reingucken muss. Geht es vielleicht minimal hoch und ganz halt die Hoffnung zu haben, dass es sich verbessert. Also es wird mich auf jeden Fall nervlich ein bisschen mitnehmen.
Ja, das glaube ich auch bei dir. Du bist ja schon so der Typ, du schaust ja jetzt schon oft rein. Ich wohnt ja jetzt schon ein bisschen, wenn du, wenn die Rendite ein bisschen sinkt, ne? Ja, aber ich denke, dass du das dann auch meistern wirst, ne?
Ja, vor allem nach der Folge heute, wenn ich mehr darüber erfahre. Aber bevor wir in die Folge richtig reinstarten, haben wir noch unsere Investmentmöglichkeit im Alltag dabei. Und zwar diesmal Unilever. Das ist mein Lippenbalsam. Ich bin echt happy mit diesem Lippenbalsam und nutze den eigentlich täglich. Deswegen ist es eine Investmentmöglichkeit vom Alltag.
Wir haben generell viele Produkte von Unilever, ne? Das heißt, zum Waschen irgendwie oder für die Haare auch teilweise, ne?
Ja, Genau, aber weil ich das täglich nutze, habe ich es heute mitgebracht, diesen Lippenbalsam. Und hättet ihr vor 10 Jahren in Unilever investiert, dann hättet ihr euer Vermögen heute verdoppelt, richtig?
Ja, wir haben da bei der Rechnung so das Kurswachstum und die Dividendenausschüttung zusammengerechnet und so vorgestellt, man investiert die Dividenden direkt wieder, wenn man die hat. Genau, also nicht so saftig wie die Apple-Rendite, die wir letzte Woche hatten, aber immerhin das Geld verdoppelt und vielleicht winkt dann in Zukunft mehr Rendite als in den letzten 10 Jahren.
Aber eine Verdopplung ist auch schön.
Ist nicht schlecht.
Also, dann lass uns jetzt in das Thema einsteigen.
Mhm.
Crashes.
Ja.
Was ist denn das Crash-ABC? Welche Fachbegriffe muss ich wissen, wenn ich in einem Crash bin?
Ja gut, nicht alles ist direkt ein Crash. Es fängt an mit einer Korrektur, dann geht es zu einem Bärenmarkt und irgendwann können wir mal von einem Crash sprechen. Da müssen wir schon differenzieren.
Okay, und was ist dann eine Korrektur?
Eine Korrektur kannst du dir so vorstellen, wenn die Wirtschaft einfach super gut lief und Aktien hoch bewertet sind, dann gibt es auch mal eine Phase, wo die Bewertung einfach runtergeht und die dann so 10-20% einfach korrigieren und den echten Wert wiederfinden. Dann spricht man von einer Korrektur.
Aber wer korrigiert es?
Das Angebot und die Nachfrage korrigieren das. Also wenn weniger Nachfrage ist, aber das Angebot immer noch auf gleichem Niveau ist, dann geht irgendwann das Angebot runter, damit Angebot und Nachfrage sich wiederfinden. Ne? Also einfach Käufer und Verkäufer, die irgendwann sich wieder treffen zu einem fairen Preis.
Kann man bei einer Korrektur auch schon profitieren?
Ja klar, so eine Korrektur, die ist gesund generell für den Aktienmarkt, wenn es mal kurz runtergeht. Und klar kann man da langfristig auch profitieren von.
Okay. Und das zweite Passwort ist Bärenmarkt, richtig?
Genau, Bärenmarkt, ja.
Was ist denn Bärenmarkt?
Ein Bärenmarkt ist, sobald die Wirtschaft um über 20% runtergeht, dann spricht man von einem Bärenmarkt, ja. Vielleicht zur Begriffserklärung, es gibt einmal den Bärenmarkt und den Bullenmarkt, ja. Und der Bärenmarkt, der heißt so, weil es da nach unten geht. Und zwar, wenn ein Bär kommt und er kommt auf euch zu, dann kommt der so und greift euch von oben an, ja. Bärenmarkt. Und ein Bulle, der steht ja nicht plötzlich auf seinen Hinterbeinen und kommt dann so von oben herab, sondern ein Bulle kommt von unten und stößt dich mit seinen Hörnern so richtig weg. Also beim Bullenmarkt steigen die Werte und bei einem Bärenmarkt fallen die Werte.
Also Bullenmarkt ist positiv.
Beides kann super positiv sein für uns. Weißt du, für uns junge Anleger wäre es sogar echt besser, wenn es jetzt wirklich 10 Jahre Crash gibt. Wirklich würde ich mich von Herzen freuen, weil das ist 10 Jahre Sale. Klar, für die allen älteren Anleger, die wollen natürlich neue Höchststände und das Geld nehmen und verleben. Aber für uns ist es wirklich fast besser, wenn wir jetzt eine schlechte Rendite machen, weil die Märkte fallen.
Aber ist es dann so, dass nach einem Bärenmarkt immer ein Bullenmarkt folgt? Weil eigentlich ist ja immer, wenn man so die Grafik anguckt von Märkten, geht's hoch und runter.
Mhm. Es gibt schon immer gewisse Zyklen, mal wo es gut läuft in der Wirtschaft und dann geht's auch nach oben. Manchmal läuft es schlecht und dann geht's runter. Man kann schon sagen, es wechselt sich ab, aber wir haben ja gesehen jetzt bisher in mehreren Charts schon, dass langfristig der Aktienmarkt nur eine Richtung kennt. Weltweit breit gestreut, wohl gesagt. Ne?
Und die da wäre?
Die geht von links unten nach rechts oben.
Gut gesagt. Okay, und gut, dann haben wir jetzt die Korrektur und den Bärenmarkt.
Mhm.
Aber wir reden ganz nett von Crashes.
Ja.
Was ist eigentlich wirklich ein Crash?
Crash ist halt so das Buzzword, ne, das so Attention-Grabbing ist. Und bei einem Crash geht es einfach darum, oder der Crash unterscheidet sich, indem das in kurzer Zeit wirklich einbricht. Ne? Zum Beispiel Europa bei der Corona-Krise, da ging es echt innerhalb von wenigen Wochen 38% runter. Und das ist dann nicht nur ein Bärenmarkt, sondern wirklich ein Crash.
Kennst du denn noch weitere Beispiele für wirklich Crashes?
2008, 2009, die Bankenkrise, der Dotcom-Crash. Genau, da gibt es viele Beispiele. Und weil Crashes einfach dazugehören, haben wir für euch jetzt eine kleine Crash-Galerie zusammengestellt. Von 1929 bis 2020 die wichtigsten Crashes. Kurz zusammengefasst, hört mal rein. Schwarzer Donnerstag 1929, die Mutter aller Crashs. Am 24. Oktober 1929 war der Börsenhimmel in New York von Panik durchzogen. Eine jahrzehntelange Spekulationsorgie hatte den Dow Jones auf 381 Punkte in schwindelerregende Höhe katapultiert, bis der Glaube an immer steigende Kurse zerbrach.
Innerhalb weniger Tage brach der Index massiv ein, fiel zunächst auf etwa 198 Punkte und rutschte bis 1932 auf schockierende 41 Punkte. Ein Verlust von nahezu 90%. Viele Anleger verloren ihr gesamtes Vermögen. Während der Weg zur Erholung bis 1954 und damit 25 Jahre dauerte. Dieser Crash lehrt die Welt, dass überzogene Gier und ungezügelte Spekulation tödliche Folgen haben.
Schwarzer Montag 1987. Der Tag, als die Computer verrückt spielten. Am 19. Oktober 1987 verwandelte sich die Börse in ein digitales Schlachtfeld. Durch automatisierten Programmhandel und das Herdenverhalten der Investoren flog der Dow Jones in nur einem einzigen Tag um 22%, ein Verlust von 508 Punkten, der weltweit Schrecken verbreitete. Die Panik, die an den Bildschirmen der Anleger ausbrach, zeigte, wie selbst hochmoderne Computersysteme zum Instrument massive Verunsicherung werden konnten. Innerhalb der nächsten 15 Monate kämpften die Märkte sich langsam zurück zu den Vorkrisenniveaus, während der schwarze Montag als Mahnmal für die Gefahren der algorithmischen Feuerlinie in Erinnerung blieb.
Dotcom-Blase 2000, als das Internet zu teuer wurde. Während der späten 90er Jahre schien das Internet ein Garant für unendlichen Reichtum zu sein. Anleger stürzten sich in Dotcoms und trieben den Nasdaq auf schwindelerregende Höchststände von über 5000 Punkten. Doch als die Realität einsetzte und viele dieser Firmen keine echten Geschäftsmodelle hatten, platzte die Blase abrupt. Zwischen März 2000 und Oktober 2002 sanken die Werte um rund 78%. Der DAX, Symbol für den deutschen Markt, verlor in diesem Rausch ebenfalls bis zu 73% seines Wertes. Die Märkte kämpften über Jahre hinweg. Der Nasdaq erreichte sein Vorkrisenniveau erst im Jahr 2015 und zeigten, wie schnell der Glanz des digitalen Traums in pure Verzweiflung umschlagen kann.
Finanzkrise 2008. Die Immobilien, die die Welt ins Wanken brachten. Als die US-Immobilienblase platzte, weil faule Subprime-Kredite und komplexe Finanzprodukte ihre wahre Natur enthüllten, verlor das Vertrauen in das gesamte Finanzsystem rapide an Boden. Der S&P 500, der zuvor bei etwa 1565 Punkten stand, stürzte bis März 2009 auf rund 676 Punkte ab. Ein dramatischer Einbruch von etwa 57%. Auch der DAX und der MSCI World litten mit Verlusten von über 50%. Während Banken und Regierungen weltweit in vollen Notfallprogrammen versanken, zeigten die Märkte erst nach etwa 5,5 Jahren wieder das Niveau vor der Krise. Diese Zeit bleibt ein düsteres Kapitel, in dem Immobilien und überbordender Leichtsinn eine ganze Ära der Finanzwelt erschütterten.
Corona-Crash 2020, der Virus, der die Börse infizierte. Im Februar 2020 breitete sich ein unsichtbarer Feind aus. Covid-19. Binnen weniger Wochen brachten globale Lockdowns und Unsicherheit an den Märkten den S&P 500 um etwa 33% und den DAX sogar um fast 40% zum Abrutschen. In nur 28 Tagen schrieben Panikverkäufe ein düsteres Kapitel in die Finanzgeschichte. Doch die Märkte zeigten auch eine erstaunliche Widerstandskraft. Massive fiskalische und geldpolitische Maßnahmen sowie historische Rettungspakete führten dazu, dass sich der S&P 500 bereits im August 2020 und der DAX im November 2020 wieder auf Vorkrisenniveaus bewegten. Der Corona-Crash bleibt ein eindringliches Beispiel für die Kurven der Marktdynamik. Von raschem Absturz zu ebenso rascher Erholung. All dies im Schatten einer globalen Pandemie.
Das waren jetzt echt krasse Stories. Und die sind wirklich so passiert?
Die sind genauso passiert.
Boah, also 25 Jahre in der Krise zu stecken, gut ab.
Schon heavy, ne?
Ja.
Auch krass, wer es aushält. Ne? Was ich dazu vielleicht noch sagen will, ist, man stellt sich das dann vor, in dem Beispiel wurde beschrieben, es geht 90% runter, ne? Aber das war vom Höchstpunkt zum Tiefpunkt. Und die Jahre, bevor es wieder einen neuen Höchststand erreicht hat, ist es ja auch schon wieder hochgegangen. Und die meisten Anleger haben ja nicht am absoluten Hoch eingekauft und am absoluten Tief verkauft. Ne? Nur um das ein bisschen einzuordnen. Aber es ist schon krass, ne? 25 Jahre, bis es neue Höchststände gab. Das ist bis heute so in der Form nie wieder vorgekommen.
Ja, aber die Crashes, die jetzt sind, die dauern eigentlich ein bisschen kürzer an, hatte ich jetzt das Gefühl.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Also früher war so ein Crash eher nachhaltiger, sage ich mal. Der hat echt ein bisschen länger gehalten. Und heutzutage kann man es schon beobachten, die letzten 20, 30 Jahre, die Häufigkeit von so Crashes oder Bärenmärkten, die nehmen zu. Ja, aber man erholt sich auch schneller. Wie man jetzt in der Corona-Krise gesehen hat, der Corona-Crash, da ging es zwar 38% runter, aber Ende des Jahres haben sich die Märkte schon wieder erholt. Also ging nicht mal ein halbes, dreiviertel Jahr vielleicht.
Was würdest du dann sagen, was sind so die Learnings aus so Crashes?
Auf jeden Fall dranbleiben, seiner Strategie sich treu bleiben und weiter einkaufen, ne? Per Sparplan und ruhig bleiben auf jeden Fall.
Würdest du dann so deine Top 3 Do's and Don'ts vorstellen, die man so beachten sollte bei so einem Crash, wenn jetzt morgen ein Crash kommen würde?
Ja, also ich denke, die wichtigsten Dinge sind, dass man eben keine Panikverkäufe macht, nicht jetzt aus einer Emotion heraus, Angst, ne, Furcht, alles loszuwerden zu wollen.
Naja, aber wenn der Markt so stark einbricht, dann kriegt man schon ein bisschen Panik.
Mhm. Auf jeden Fall, und die Panik sollte man auch nicht unterschätzen, man sollte die auch wahrnehmen, aber man sollte nie aus einer negativen Emotion heraus handeln. Auch im Leben, für alle da draußen, lasst es mal sacken, nehmt die Gefühle wahr, aber handelt nicht daraus, sondern schlaft mal eine Nacht oder zwei drüber und mit klarem Kopf, klarem Verstand dann handeln.
Stimmt, ist ja auch eigentlich im privaten Leben so, wenn man sich über irgendwas Privates aufregt und direkt losrennen möchte, das rumerzählen möchte oder irgendwie eine Nachricht verfassen möchte, ist eigentlich die bessere Taktik, durchzuatmen, eine Nacht drüber zu schlafen. Und am nächsten Morgen sieht die Welt ganz anders aus.
Genau. Und was natürlich wichtig ist, dazu vielleicht, nutzt in der Zeit einfach den Cost-Average-Effekt. Ne? Und zwar macht ihr eure Sparpläne weiter und kauft jeden Monat kontinuierlich weiter ein, um die Durchschnittskosten, die ihr habt, zu senken und Schnäppchen zu machen. Weil es ist jetzt Schnäppchen-Season und nicht Panikverkauf-Season.
Und wer kauft nicht gerne im Sale ein, ne?
Ja, du auf jeden Fall, immer, ne?
Ja, bei mir brauchst du keinen Sale.
Ich weiß.
Okay, wir nehmen den Sale mit. Und? Was noch?
Und wir versuchen kein Market Timing zu machen. Also wir kaufen weiterhin mit Sparplänen ein, wie ich es gerade schon gesagt habe. Viele denken dann so, oh, die Börse bricht ein bisschen ein. Am besten verkaufe ich jetzt alles. Und wenn die ganz unten ist, dann kaufe ich wieder ein.
Ist das Market Timing?
Das ist Market Timing. Also den Markt zu timen, den perfekten Zeitpunkt zu finden. Aber wir haben halt die Glaskugel nicht, wir wissen nicht, wie tief es geht, wir wissen nicht, wie schnell sich es erholt und wie nachhaltig das dann auch ist. Vielleicht erholt es sich und danach geht es nochmal viel tiefer runter. Woher sollen wir es wissen?
Okay, also erstmal keine Panikverkäufe und kein Market Timing.
Ja, und das dritte Wichtigste ist natürlich Diversifikation. Das schützt euch vor tiefen Fällen, ja. Diversifiziert in Assets, also holt euch Aktien und ETFs, holt euch Krypto ein bisschen mit rein, vielleicht Gold. Wenn ihr die Kohle habt, später mal eine Immobilie oder auch so Sammlerstücke können auch ganz interessant sein. Aber die Basis sind weltweite Investments in Unternehmen. Und dann investiert ihr auch in verschiedenste Branchen, Nahrungsmittelindustrie, Transportmittelindustrie, Gesundheitsindustrie. All das ist ja drin in so einem weltweit gestreuten Investment mit einem ETF. Und das schützt euch vor einem richtig tiefen Fall.
Ja, absolut. Zum Beispiel jetzt dieses Dotcom-Thema. Hätten wir breit gestreut investiert, hätten wir noch was mit in der Gesundheitsbranche, in irgendeiner anderen Branche, Transportbranche, die wenig mit dem Internet zu tun hat. Und dann könnten wir es etwas abfedern wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, aber damals ist wirklich der gesamte Markt auch eingebrochen. Auch der DAX hatte damals ja keine großen Tech-Werte drin. Und ist trotzdem über 70% ja eingebrochen, ne?
Naja, aber dann widersprichst du dich jetzt mit der Diversifikation, oder? Also ich meine, wenn wir dann breit gestreut fächern, aber der Markt trotzdem einbricht, dann müssen wir nicht breit gestreut investieren.
Na doch, oder? Weil vielleicht ja nur deine Branche zusammenbricht oder einbricht, wenn du nur in eine Branche investierst. wenn du weltweit breit gestreut bist, hast du alle Branchen mit drin. Und wenn es halt alle Branchen und die gesamte Wirtschaft trifft, dann trifft es halt alle. Ja, aber dann hätte es auch deine einzelne Branche getroffen. Und im Schnitt wärst du damals auch trotzdem besser gefahren, Investments weltweit breit gestreut, anstatt nur in Technologie.
Sind man ein bisschen abgefedert wahrscheinlich.
Bevor wir weitermachen, wir sind auch auf TikTok. Kurz, knackig und unterhaltsam. Und auf Instagram findet ihr Tipps und exklusive Inhalte.
Und den Podcast kann man auf Spotify und Apple hören oder auf YouTube anschauen, richtig?
Genau, auf unserer Website findest du Blogartikel zur Folge mit Grafiken, Q&A, ein Glossar für Finanzbegriffe und kostenlose Checklisten und Info-PDFs zum Download.
Und in der Folgenbeschreibung stehen Links zu unseren Lieblingsbanken und Brokern, eine Buchempfehlung plus ein Patreon-Link, falls ihr uns unterstützen möchtet.
Jetzt wissen wir, worauf wir achten sollen, wenn direkt ein Crash kommt.
Ja.
Hast du denn für uns so ein absolutes Survival-Kit parat?
Auf jeden Fall. Also der erste Punkt ist Ruhe bewahren in so Situationen.
Ja. Also einmal tief durchatmen, ein, zwei Nächte drüber schlafen, bewusst werden, was eigentlich gerade passiert.
Genau, und vielleicht auch einfach mal die Nachrichten ausschalten und sich auf das konzentrieren, was man selber auch in der Hand hat. Ja, macht Sport zum Beispiel, trefft euch mit Freunden, meditiert, trefft euch mit der Familie, aber Ruhe.
Und auch bewusst werden, dass der Markt niemals wirklich komplett gegen Null laufen kann, oder? Oder ist
also
es möglich?
Es könnte natürlich sein, aber ich glaube, wenn der Markt gegen Null läuft, dann ist halt hier diese Welt so, wie wir sie kennen, nicht mehr da. Dann gibt es Atomkrieg, dann sind Aliens da. Fakt ist halt, wir brauchen die Unternehmen, um zu essen, zu trinken, um unsere Handys zu haben. Die sind ja in unseren Alltag so mit eingewonnen, eingepackt.
Eingespannt.
Genau, dass wir die halt einfach brauchen, ne? Und deswegen haben die ja einen Wert, weil wenn das nicht mehr da ist, was machen wir dann, ja?
Ja, das stimmt.
Genau.
Okay, also Ruhe bewahren.
Ruhe bewahren ist auf jeden Fall der erste Punkt.
Tee trinken und abwarten.
Ja. Der zweite wichtige Punkt sind Sparpläne. Einfach weiterlaufen lassen, den Cost-Average-Effekt, wie ich vorhin schon gesagt habe, nutzen und im Sale schön einkaufen, wie du das formuliert hast.
Und stur einfach weiter investieren.
Genau, weil wir haben ja uns davor überlegt, was ist eine gute Strategie und wie wollen wir die machen, und die setzen wir jetzt fort, auch in so einer Krise.
Gut. Dann wissen wir, Diversifikation haben wir auch schon gelernt. Breit gestreut investieren, weiter fortführen.
Genau.
Was gibt's noch?
Natürlich ist wichtig, in so Zeiten wirklich den Notgroschen zu haben. Sprich, 3 bis 6 Monatsgehälter wirklich auf der Seite zu haben. Solange es uns allen gut geht, ist das vielleicht ein bisschen überbewertet. Aber wenn mal eine wirkliche Krise kommt, die ein bisschen länger anhält, dann verlieren einige von uns vielleicht den Job. Ja? Andere müssen irgendwas reparieren, was plötzlich kaputt gegangen ist. Oder weiß der Geier was? Es kann ganz viel kommen. Und in so einer Zeit, wo wirklich eine Krise ist, ist so eine Flexibilität von einem Notgroschen super, super wichtig. Und super viel wert, ja.
Okay, und was mache ich denn mit meinen ganzen Emotionen, mit meiner Angst, mit meiner Panik? Wohin gehe ich am besten damit?
Ich würde sagen, such dir eine Community, ja. Die Community von Gleichgesinnten. Früher war das vielleicht der Berater, der dir da Halt gegeben hat und der dich bei der Stange gehalten hat, ähnlich wie in der Geschichte, die wir ganz am Anfang gehört haben. Aber heutzutage gibt es so viele tolle Finanz-Content-Creator online, die dich wirklich in den Arm nehmen können, mit dem Wissen, was sie dir geben, mit der Ruhe, die sie ausstrahlen, und dich wirklich füttern mit all den Infos, die du in so einer Krise brauchst, ja.
Das klingt auf jeden Fall cool.
Ja.
Und ich denke auf jeden Fall, wenn die Community groß genug ist, kann man sich gegenseitig unterstützen und darüber sprechen.
Ja. Und an der Stelle vielleicht auch mal für euch so ein Tipp, wen könnt ihr da folgen? Finanzfluss ist super gut, Finanztipp ist toll. Dr. Gerd Kommer, Dr. Andreas Beck, die sind auch super. Timo Bautzus ist toll, ganz viele tolle Interviews. Und mein persönlicher Favorite ist natürlich Tim Schäfer, weil die Ruhe, die er da ausstrahlt, ist wirklich, sucht seinesgleichen. Der Typ kauft einfach immer und kauft und kauft und zieht euch rein, was der sich aufgebaut hat, jetzt mittlerweile schon für ein Vermögen. Der Mann hat sparsam gelebt und ja, toll investiert und langfristig investiert. Es gibt einfach super viele gute Finanz-Content-Creator und wir würden uns natürlich wünschen, dass eines Tages wir auch mal da sind, Aber wir wissen jetzt, mit unseren 20, 30 Klicks pro Video ist natürlich noch ein langer Weg. Aber in 2, 3 Jahren, vielleicht kommen wir dahin. Hey, wir geben Gas und wir würden uns freuen, wenn wir für euch die Ansprechpartner sind. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin und feiern das, ja, wenn ihr uns zuhört. Deswegen, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Crashes oder egal was, einfach in die Kommentare damit.
Oder in die DMs.
Ja.
Cool, also, was haben wir jetzt diese Folge gelernt? Crashes sind was ganz Normales. Die passieren schon in der Geschichte ständig. Wir wissen nicht, wie lange ein Crash andauert. Ob das jetzt ein Jahr ist, ein paar Monate, mehrere Jahre. Aber was wir gemerkt haben, der Markt erholt sich jedes Mal von einem Crash. Wenn wir in einem Crash sind, keine Panik, Ruhe bewahren, Tee trinken, die Sachen nicht in Panik verkaufen. Und wenn wir breit gestreut investiert haben, können wir uns entspannt zurücklehnen, unsere Sparpläne weiter fortführen. Wenn wir ein bisschen mehr auf der Seite haben, ein bisschen mehr investieren, weil Sale ist top. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen?
Nee, ich würde bloß euch Zuhörer und Zuschauer da draußen aufrufen, geht unbedingt auf www.investieroderverlier.de, weil dort haben wir für euch einen Crash-Guide vorbereitet. Den könnt ihr euch kostenlos runterladen, bei uns auf dem Blog ganz unten. Genau, teilt es mit Freunden, mit Familie. Wenn mal ein Crash kommt, ist das euer Survival-Kit. Und da ist alles zusammengefasst, was wir jetzt besprochen haben und noch mal mehr. Also geht da unbedingt hin, zieht es euch rein, schaut es euch an.
Und falls ihr euch das mal durchlesen wollt, gern den Blogartikel lesen.
An der Stelle von mir vielleicht auch eine kleine Erinnerung an alle. Und zwar posten wir montags auf Instagram und auf YouTube immer so eine kleine Frage für unsere aktuelle Folge, die wir gerade vorbereiten. Das heißt, wenn ihr mitwirken wollt in den Folgen, stimmt da ab, schreibt eure Kommentare rein oder schreibt uns eine DM vielleicht. Und wir gehen auf euch ein, wir nehmen euch mit in die Folge auf. Und genau.
Und somit sind wir fertig. Was erwartet uns denn nächste Woche?
Nächste Woche zeigen wir euch da draußen, wie ihr euer eigenes Portfolio aufbauen könnt. In ganz einfachen Schritten und wir führen euch da zusammen einfach mal durch.
Cool, da bin ich mal gespannt. Dann bis Mittwoch.
Bis nächste Woche Mittwoch. Macht's gut.
Ciao, ciao.